wenn nicht von der Hand zu weisen ist, dass bereits ein gewisser Herr Immanuel Kant im entscheidenden Moment stets im Sinne der politischen Reaktion argumentierte, exemplarisch kommt das in einer seiner Schriften zum Ausdruck, die sich der Beantwortung der Frage, was denn Aufklärung sei, widmet. Das heißt, Herr Kant kriegt die wie auch immer geartete Zensur entscheidende Kurve stets so, dass jede Machtelite und deren Funktionselite mit seinen dann von Kant Interpreten wohl zitierten Ausführungen, die man vielleicht als filettierte Ausführungen bezeichnen sollte, da andernfalls wohlwollendes Interpretieren so mancher seiner Aussagen sozusagen beeinträchtigt werden würde. Also filettierte Ausführungen, mit denen jede Machtelite und deren Funktionselite sowohl gut leben als auch sich schmücken konnten. Und das bis auf den heutigen Tag können. Vermutlich sogar genauso noch in zukünftigen Tagen, da bisher ein Ende machtelitären Treibens alles andere als abzusehen ist. Denn nach weit verbreiteter Aussage von geschlechtsunspezifischen Vertretern entsprechender Funktionseliten, ein solches Treiben wäre normal, obwohl biologisch zwingend ist machtelitäres Treiben nicht. Und so kommt den von Kant Interpreten wohl sortierten Kantschen Zitierungen eben den filetierten Ausführungen entgegen, dass heutzutage ein solches Zitieren weit erleichtert möglich ist, da wir, also nach weit verbreiteter Aussage von geschlechtsunspezifischen Vertretern entsprechender Funktionseliten, in aufgeklärten Zeiten lebten. Oder etwa nicht? Mit Blick auf den preußischen König und brandenburgischen Markgrafen Friedrich den Großen sagte dieser Herr Kant, Zitat, nur derjenige, der, selbst aufgeklärt, sich nicht vor Schatten fürchtet, zugleich aber ein wohldiszipliniertes, zahlreiches Heer zum Bürgen der öffentlichen Ruhe zur Hand hat, kann das sagen, was ein Freistaat nicht wagen darf. Resoniert, so viel ihr wollt und worüber ihr wollt, nur gehorcht. Zitat Ende. Siehe dazu die Anmerkung 1 im Textfeld zu diesem Podcast. Und wenn ebenfalls auf der Hand liegt, dass als herausragender Schüler Kants ein gewisser Herr Johann Gottlieb Fichte der politischen Reaktion eine Ideologie schuf, zumindest einen wesentlichen Teil der einen Seite dieser Ideologie, die insbesondere für das deutsche Nationalstaatsbewusstsein bedeutungsvoll werden sollte, und er deshalb, anstatt ihn Philosoph zu nennen, besser als begründender Sprach- und Schriftführer der deutschen politischen Religion zu bezeichnen ist, denn das deutsche Nationalstaatsbewusstsein hätte sich anders ausgebildet, läge ihm nicht jene Ideologie zugrunde, die nämlich schon die und wesentlich auf der Basis der fichtischen Aussagen erfolgende Preußisierung der Deutschen ungemein erleichtert hätte. Und liegt all das auf der Hand? Ist dann das von bürgerlichen Intellektuellen Geglaubte, das nämlich erst in der religiösen Charakterhabenden und in ihnen, also in der Mentalzone bürgerlicher Intellektueller, das alte christliche Sendungsbewusstsein updatenden deutschen Ideologie die richtig durchdachte Aufklärung ausformuliert worden sei und durch ihre in ihr verkörpernden geistigen Revolution, da das weltliche Ausdruck des Geistigen, des Ideellen sei, sich in der Weltlichkeit ereignende Revolutionen erübrigt hätten und folglich auf immer erübrigten. Nun, da als gewiss gelten kann, dass dies eine Vorstellungskonstruktion ist, die man in diesem Zusammenhang eine religionspolitische Vorstellungskonstruktion nennen könnte, die zwar jeder Machtelite behagt, kann vor dem Hintergrund des bisher Erläuterten jetzt schlussfolgernd gefragt werden. Ist solches von bürgerlichen Intellektuellen intensiv vorgestellte und dementsprechend tief überzeugt geglaubte, etwa kein reaktionäres und letztlich, da sich in Luftschlössern ereignend, kindisches Denken, aus dem kindisches Streben und Treiben resultieren müssen? Immerhin, der höchst blutige, sich stets real ereignende Geschichtsgang wurde durch dieses sich auf von der Materie abgeschilferten Gedankenbahnen ereignende Denken, wodurch es zu einem sozusagen ideologisch seltsam bestimmten Denken wird, das eben ein sich auf von der Materie abgeschilferten Gedankenbahnen ereignendes Denken handelt, das ich als Reflexdenken bezeichne, wurde also der höchst blutige, sich stets real ereignende Geschichtsgang alles andere als beendet. Was Herr Kant zwar nicht geahnt haben mag, jedenfalls die Möglichkeiten für einen ewigen Frieden sah Herr Kant als kaum realisierbar, als wenn überhaupt, nur sich im stetigen Reformprozess anzunähern möglich an. Und zwar meinte er, dass die Republik als für solchen Frieden wohl bestens geeignet sei, aber diese sich nicht einmal mit demokratischem Vorlauf zu konstituieren habe. Wie gesagt, wenn überhaupt, sah Herr Kant die Möglichkeiten für einen ewigen Frieden als nur sich im stetigen Reformprozess anzunähern möglich an. Wie sollte aber ein stetiger, hin zu ewigem Frieden führender Reformprozess überhaupt möglich sein, bestimmen die machtelitär funktionierenden Eliten fortgesetzt die Entwicklung der gesellschaftspolitischen Prozesse? Bleiben so doch die existenten Machtverhältnisse wirkmächtig? Das bedeutet, wer sich zwar für jenes ausspricht, welches man Republik nennt, dann aber sofort hinzufügt, dass nicht einmal die Konstituierung einer solchen politischen Entität demokratischem Prozess zu unterwerfen sei, will lediglich, dass sich die Machtelite und ihre Funktionselite an sogenannte republikanische Verhältnisse anpassen können, sodass beispielsweise alle bisher im Sinne der etablierten Macht funktioniert habenden Intellektuellen genügend Zeit und Muße finden, ihr Mäntelchen republikanisch einzufärben, um dann, quasi ungebrochen, die weitere gesellschaftspolitische Entwicklung mittels eines gewissen politischen Schlenkers fortgesetzt zu bestimmen und somit ebenso sprachregelnd zu bestimmen, was definitionsmäßig unter Demokratie und Republik zu verstehen sei. Ist es dann nicht real satiristisch, somit bloß auf den ersten Blick etwas fast Lustiges an sich habend, berufen sich noch heute diejenigen Intellektuellen auf jenen Herrn Kant, die heute behaupteterweise einen Prozess anstoßen wollten, der dabei behilflich zu sein habe, den realen Status der westlichen Demokratien sozusagen zu demokratisieren. Oder anders gesagt, Demokratie drückt sich nicht darin aus, dass man über alles Mögliche schwadronieren kann, sondern, das heißt unter anderem, Demokratie drückt sich darin aus, dass die als gesellschaftspolitisch relevant geltenden Personen eines Staates, ob nun geschlechtsunspezifische Politiker, Wissenschaftler, Journalisten oder Kulturbetriebler seiend, zu allem gesellschaftspolitisch Relevantem lediglich solche Aussagen machen, dass wissentlich nicht gelogen ist. Also nichts zu sagen, zu äußern oder schriftlich zu verfassen, das Wissen wissentlich unwahr ist. Und wenn man dann bedenkt, dass einem von den Seiten, die die öffentliche Meinung machen und die Regierungsgeschäfte betreiben, so fortgesetzt wie dreist ins Gesicht gelogen wird? Nun, wie dem auch sei, die sich aus dem deutschen Idealismus und dem insbesondere von anderen deutschen Intellektuellen geschaffenen Fantasieprodukt Arier-Mythos, der sich offenbar problemlos aus der Märchenschaft klassische Indologie fantasieren ließ, zusammensetzende deutsche Ideologie lieferte sozusagen den ideellen Werkzeugkasten für jenes, das man mit dem Begriff politische Reaktion betiteln kann. Und beide, also diese Ideologie und diese Reaktion, sind bloß geupdatet weiterhin präsent, nämlich dadurch, dass zum einen das Denken bürgerlicher Intellektueller sich weiterhin aus Inhalten der deutschen Ideologie entwickelt, beziehungsweise daraus ihr Denken seinen narrativen Saft zieht. Zum anderen, die politische Reaktion liefert den Grundton, zwar nicht allein fürs deutsche politische Treiben, da überhaupt die Politik der Westlichen bestimmend, aber insbesondere für jenes spezifisch deutsche politische Treiben, das von solchen bürgerlichen Intellektuellen ausformuliert wird, deren Denken sich weiterhin aus wie auch immer verschleierten Inhalten der deutschen Ideologie entwickelt, beziehungsweise aus ihnen, den Inhalten der deutschen Ideologie, seinen narrativen Saft zieht. Jedenfalls, dieses mittels des ideellen Werkzeugkastens der deutschen Ideologie begründet und verschleiert werdende, spezifisch deutsche Treiben der politischen Reaktion und dies ein spezifisches politisches Treiben, das mit dem Ende des Kalten Krieges mählich wieder ins Licht trat und heutzutage im Aufblühen begriffen ist, lässt sich deshalb als neo-wilhelmo-liberalistisch bezeichnen, da darin jenes erneut geupdatet zum Ausdruck kommt, das einst zuerst die Preußisierung der Deutschen bewirkt und dann den Wilhelminismus ideell begründet hatte, eben mit Hilfe des ideellen Werkzeugkastens, der Anfang des 19. Jahrhunderts begründeten deutschen Ideologie und heute mit dem amalgamiert auftritt, das man, also im richtig verstandenen Sinne, Neoliberalismus nennt. Zum Neo-Wilhelmo-Liberalismus siehe die Anmerkung 2. Die Konstante hierbei, also insbesondere das spezifisch deutsche Treiben der politischen Reaktion betreffend, ideelles wie politisches Holzwegbeschreiten. Es ist das dritte Mal, dass auf der Basis der erneut geupdateten deutschen Ideologie sich im machtelitär genehmen ideologischen Projekt EU verkörpernd, insbesondere der westliche Teil des eurasischen Kontinents, gemeinhin als Europa bezeichnet, verheert wird. Diesmal ohne offenen Krieg. Weite Teile Südwesteuropas können bereits als deindustrialisiert bzw. als devastiert gelten, da deindustrialisierende Prozesse schwerwiegende soziale, zerstörerische Konsequenzen nach sich ziehen. Dieser dritte Prozess der Verheerung wurde am 24. Februar 2022 durch den von den Westlichen nachweislich bewusst provozierten Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine sozusagen bloß beschleunigt. Dies übrigens ein Angriff, der den Westlichen signalisieren sollte, dass jetzt der Punkt erreicht sei, die über Jahrzehnte von russischer Seite völlig zu Recht angemahnte Beachtung roter Linien als von ihnen, den Westlichen, fortgesetzt missachtet zu werten, wobei letztmalig im Dezember 2021 noch eine solche Beachtung von russischer Seite nachdrücklich angemahnt wurde und bei Nichtbeachten es zu einer, Zitat, militärtechnischen Antwort, Zitat Ende, eben wegen jener fortgesetzten Missachtung legitimer russländischer Sicherheitsinteressen, die aus den schrecklichen Erfahrungen mit den offenbar unverändert bestehenden barbarischen Begehrlichkeiten westlicher Machteliten resultieren, es also eben bei fortgesetztem Nichtbeachten der legitimen russländischen Sicherheitsinteressen es, wie bereits gesagt, zu einer, Zitat, militärtechnischen Antwort, Zitat Ende, kommen müsse, die dann tatsächlich an jenem 24. Februar 2022 gegeben wurde. Dies eine Antwort, die ich als russische Quittung bezeichne. Jedenfalls, dieses russische militärische Vorgehen kann als Setzung des Endpunkts des von den westlichen, nicht allein den USA, kurz nach dem Ende des Kalten Krieges initiierten destruktiven internationalen Entwicklungsprozesses verstanden werden. Und die Entwicklung dieses destruktiven internationalen Entwicklungsprozesses erfuhr durch den ebenso von den westlichen, nicht allein den USA, initiierten und orchestrierten, sich am 22. Februar 2014 ereignet habenden politischen Putsch in Kiew bloß eine dramatische Beschleunigung. Daher kommt es übrigens, dass sich das am 24. Februar 2022 ins erneut forciert militärische Umschlagen des bis zu diesem Datum verfolgten russischen Bestrebens, die eigenen sicherheitspolitischen Interessen weiterhin mit politischen Mitteln sicherzustellen, als russische Quittung bezeichnen. Das bedeutet, die russische Quittung ist Ausdruck dafür, dass jetzt die russländische Seite erst dann Ruhe geben wird, sind die westlichen wieder bei Sinnen. Was bedeutet in diesem Zusammenhang, wieder bei Sinnen zu sein, also zur Vernunft gekommen zu sein? Dass es eine Sicherheitsarchitektur für Europa nur geben kann, werden selbstverständlich auch die russischen Sicherheitsinteressen berücksichtigt. Genau das war über die Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges niemals der Fall. Obwohl es doch selbstredend der Fall hätte sein müssen. So die Behauptung der Westlichen stimmte, dass sie beispielsweise die NATO allein zur Verteidigung begründet hätten. Nach dem Ende des Kalten Krieges verschwendeten die Westlichen nicht einen Gedanken darauf, wie eine Sicherheitsarchitektur für Europa auszusehen habe, deren Statik auch den russländischen Sicherheitsinteressen genüge. Immerhin, ohne die Berücksichtigung russländischer Sicherheitsinteressen kann es keine tragfähige Sicherheitsarchitektur für den westlichen Teil des eurasischen Kontinents geben. Da mögen sich die Westlichen in ihrem exzeptionalistischen Wahn noch so sehr winden. Das heißt, nach dem Ende des Kalten Krieges wurde von den die Mentalzone der Funktionseliten der westlichen weiterhin beherrschenden intellektuellen Relikten des Kalten Krieges die Art und Weise der Schaffung einer dementsprechend ignoranten Sicherheitsarchitektur bestimmt, die sich um das militärische Relikt des Kalten Krieges, die NATO, herum organisierte und so, dass dieser lediglich in An- und Abführungszeichen zu setzenden Sicherheitsarchitektur die notwendig tragfähige Statik fehlen musste. Diese gesellschaftspolitische Entwicklung lässt sich, ohne dass sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts mittels der deutschen Ideologie damals zuerst mählich ausgebildet habende und sich seit dem Ende des Kalten Krieges in der praktizierten deutschen Politik zuerst mählich wieder zeigend, nicht verstehen. Das bedeutet, es geht nicht um deutschen Bashing, was übrigens für einen Deutschen wie mich etwas seltsam wäre. Hingegen um die Feststellung eines höchst dramatischen Fakts. Und was wäre dieser Fakt? Der deutsche Sonderweg. Denn der deutsche Sonderweg, da sozusagen spezifisch praktizierter Ausdruck jener deutschen Ideologie seiend, ist für andere Gesellschaften so wenig erfolgreich möglich zu beschreiten, wie sein seitens deutscher gesellschaftspolitisch Verantwortlicher gefordertes Beschreiten sollen durch die Masse der Menschen für die deutsche Gesellschaft als Ganzes selbst unverträglich ist. Wie die Geschichte eindrucksvoll lehrt und in der Jetztzeit gleicherweise bestätigt wird. Nämlich mit der so ideologischen wie real praktizierten Parteiergreifung für das faschistoide Kiewer Regime. Da sich aber durch das einstige Eröffnen dieses Sonderweges und des ihn dann tatsächlich gesamtgesellschaftlich kollektiv beschritten Habens, genauso ein Sonderdenken und Sonderfühlen eben wegen seines kollektiv erfolgten Beschreitens ausbilden mussten, so dass die daraus resultierende deutsche Trinität des Sonderbaren die ideelle Grundlage fürs 1871 festgesetzte deutsche Nationalstaatsbewusstsein werden konnte, liegt es damalig wie heute für deutsche Intellektuelle jenseits des Wahrnehmbaren daran, das Unverträgliche zu erkennen. Und das ist die Krux, an der jeder europäische Einigungsprozess scheitern muss. Europäischer Einigungsprozess steht hier natürlich in An- und Abführungszeichen, da ein solcher Prozess nur vor dem Hintergrund des eurasischen Kontinents erfolgreich sein könnte und deshalb besser eurasischer Einigungsprozess hieße. Jedenfalls einem solchen Einigungsprozess, ob nun europäisch oder eurasisch, muss die Stabilität und Reife fehlen. So man glaubt, davon habe die russländische Entität kein Element zu sein. Gewiss, diese Krux, dieses Grundproblem wird zusätzlich dadurch erschwert, dass sich die Machteliten in den anderen EU-europäischen Staaten diesem Grundproblem, eben der deutschen Trinität des Sonderbaren, erst zu widersetzen beginnen, rumort es sozial wieder heftig in ihren Staaten, was den Chaotisierungsprozess dann noch beschleunigt. Denn tendenziell finden die Machteliten in den anderen EU-europäischen Staaten schon, dass die Masse der Menschen nichts als Insassen ihrer Staaten zu sein haben. Altes Denken eben, das von dazu geeigneten Intellektuellen gut bezahlt, immer wieder durch große gesellschaftspolitische Narrative geupdatet wird, garniert mit entsprechenden Feindprojektionen. Es war eben nicht ohne Grund, dass die deutschen Nazis einmal an der Macht in den europäischen Staaten ihre Macht- und funktionselitären Sympathisanten hatten. Es schmeichelte diesen Sympathisanten, dass auch sie, Indogermanen, in der Variante als Indoeuropäer, also rassisch exzeptionell wären. Es ist nun einmal so. Geglaubt wird das, was einem zu glauben behagt, wobei es problematisch werden kann, glaubt man kollektiv das, was einem dann kollektiv zu glauben behagt. Aber eine solche Unverträglichkeit hätte sich nicht ergeben können, wären die deutschen Denker des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts tatsächlich freie Denker, also Philosophen und nicht primär politische Religionsführer gewesen, die ihre Aufgabe vor allem darin sahen, eine machtkonforme Identität für die Masse der deutschen Intellektuellen zu schaffen und auf diese Weise mittelbar für die Masse der Deutschen, denn ihr, der Masse der Deutschen, wurden und werden auch weiterhin von den aus der Masse der Intellektuellen sich rekrutierenden Funktionselite die zugehörigen gesellschaftspolitischen Narrative erzählt, da von ihnen, das heißt von freien Denkern, also dann von solchen Intellektuellen, die ich Geistesarbeiter nenne, da tatsächlich im Rahmen des Menschen möglichen freie Denker gewesen seiend, jenes zusammen mit den Menschen thematisiert und zusammen mit den Menschen durchdacht worden wäre, das im Gegensatz zu den Inhalten der deutschen Ideologie seine Plausibilität durch das tatsächlich Wahrnehmbare erhält, also dass der konkrete Mensch mittels des weiter oben benannten, allerdings nicht Teil dieses Podcasts seienden, bereits in der intrauterinen Phase beginnenden dialektischen Entwicklungsprozesses sich selbst und eben nicht bereits vorgekaut einen Begriff von der Welt und von sich selbst bildet, was ihm überhaupt erst ermöglicht, sich in der Realität seines Daseins zu orientieren und authentisch zu verhalten. Wie geeignet solches sich aus dem weiter oben benannten, allerdings nicht Teil dieses Podcasts seienden, bereits in der intrauterinen Phase beginnenden, dialektischen Entwicklungsprozess ergebenden, sich verhalten und sich orientieren sind, zeigt sich in der Realität, in der ein Mensch konkret existiert, wo er wohnt, arbeitet, lebt. Und hier hätten Geistesarbeiter, tatsächliche Philosophen, im selbstverständlichen Zusammengehen mit der Masse der Menschen einer staatlich verfassten Gesellschaft ihr zusammen mit dieser Masse bearbeitetes Arbeitsfeld zu finden, nämlich im philosophischen Überblick die Bedingungen und Zusammenhänge zu untersuchen, die ein konstruktives, individuelles wie kollektives sich orientieren, authentisches sich verhalten und authentisches Zusammenleben erst ermöglichen. Zum Authentischen siehe die Anmerkung 3. Mit welcher Zielsetzung erfolgte dann ein solcher philosophischer Überblick? Und es sei wiederholt, der nur dann ein nachhaltiger, also ein gesellschaftspolitisch erfolgreicher sein kann, erfolgt er im unbedingten Zusammengehen mit der Masse der Menschen. Und genau das, dieses unbedingte Zusammengehen, bestimmt dann die Zielsetzung. In diesem Fall, dass sich das, was man Revolution nennt, erst gar nicht ergeben könnte, also sich nicht wegen Unterdrückung nicht ergäbe. Denn würde dieses Arbeitsfeld von geschlechtsunspezifischen Philosophen bearbeitet werden und eben nicht von im machtelitären Sinne funktionierenden geschlechtsunspezifischen Ideologen, würden keine massenmanipulativen Methoden entwickelt und käme es nicht zu einem ständigen Update solcher Methoden, die sich stets in massenwirksamen bzw. gesellschaftspolitischen Narrativen im Interesse einer Machtelite, einer Oligarchie und ihrer Funktionselite ausdrücken, sondern die staatlichen Strukturen würden im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der gesellschaftlichen Gesamtheit immer besser an die Bedürfnisse des einzelnen Menschen angepasst, nicht umgekehrt, wie es ist. Das westliche System bewirkt, dass sowohl jede staatlich verfasste Gesellschaft, die sich im Dunstkreis dieses Systems befindet, als auch die Masse der Individuen, die in diesen staatlich verfassten Gesellschaften lebt, immer besser an die Bedürfnisse der wenigen, der geschlechtsunspezifischen Oligarchen, angepasst werden. Also, wäre die Konstituierung des deutschen Nationalstaates und dann tatsächlich einer seiend nicht machtpolitisch bestimmt und seine gesellschaftspolitische Struktur von Geistesarbeitern ausgearbeitet worden, oder es Anfang des 19. Jahrhunderts wenigstens keine Koalition zwischen republikanischen Kräften und denen der politischen Reaktion gegeben hätte, wie es im Vorfeld und während der beschönigend als Befreiungskämpfe
Kriege bezeichneten Phase der Befreiung der reaktionären Mächte in Europa der Fall gewesen war, wäre es zu einer völlig anderen Ausprägung des deutschen Nationalstaatsbewusstseins gekommen, da sich dann jenes nicht ausgeprägt und sich so jenes Bewusstsein kollektiv nicht in den Köpfen der Masse der Deutschen hätte verankern können, das ich als Preußisierung der Deutschen bezeichne. Will sagen, würde das Arbeitsfeld der Geistesarbeiter im unbedingten Zusammengehen mit der Masse der Menschen von geschlechtsunspezifischen Philosophen bearbeitet, gäbe es die westliche Kulturblase als solche nicht mehr. Und deshalb wären zwar auch weiterhin abgesonderte Behauptungen, wie lediglich beispielsweise, Zitat, die auf den 24. Februar 2022 datierte russische Quittung war eine unprovoziert ausgestellt gewesene, Zitat Ende, aber solche Behauptungen wären dann weder selbstverständlich, noch würden sie, wie es heute üblich ist, vielfach benickt. Hingegen, sie würden sowohl mit kollektivem Kopfschütteln quittiert als auch argumentativ erfolgreich widerlegt werden, da es sich bei solchen Behauptungen um nicht faktenbasierte Behauptungen handelt. Warum geschehe das? Nun, da der Masse der Menschen eines in ihrem Sinne strukturierten Staates jene Unschuldslammhaftigkeit fremd wäre, die Ausdruck der kollektiven Gemütslage in einem machtelitär bestimmten Staat ist. Dies eine Gemütslage, die ich als Realsatirismus bezeichne und in dem also in einem machtelitär bestimmten Staat funktionselitär alles dafür getan wird, dass diese kollektive Haftigkeit erhalten bleibt. Zum Realsatirismus und zur Unschuldslammhaftigkeit siehe die Anmerkung 4.